Ja, schönen guten Morgen miteinander. Schön wieder hier zu sein bei euch. Wobei, wenn man so begrüßt wird als Mitarbeiter von SRS und dann auch noch gesagt wird, das ist ja heute ein Sportgottesdienst, dann sind die Erwartungen natürlich ziemlich hoch. Jetzt bin ich nicht mehr so der dynamische junge Sportler. Oder wenn ich an den Daniel denke, mein Nachfolger als Leiter, der hat letzten Sonntag bei uns gepredigt in der Gemeinde, das aber auf dem Fahrrad, auf der Rolle die ganze Zeit. Da muss ich euch enttäuschen. Aber mein Herz ist natürlich noch voll dabei. Und wenn ich die Bilder sehe mit den vielen Kindern, insgesamt haben wir 4000 Kinder im Jahr, die bei uns so in die Camps oder in die Kletterhalle kommen, dann geht mir das Herz auf. Oder wir sind ja, wenn wir Fußballfans sind, ist jemand von euch Fußballfan? Mal so ganz vorsichtig gefragt. Wer guckt schon mal Fußball? Hier dürft ihr euch melden in dieser Gemeinde. Ja, so die entscheidenden Wochen, ne? Gestern Pokalendspiel, Champions League Finale der Frauen, nächstes Wochenende der Herren. Ja, und ich denke dann so, ja, wie sitzen wir vor dem Fernseher? Betend oder mitfiebernd und enttäuscht sein, wenn dann doch Dortmund es nicht schafft oder so? Aber wir wollen jetzt nicht näher auf Fußball eingehen. Sebastian Deißler, kennt den noch jemand so vom Namen her? Wahrscheinlich nicht mehr viele, ne? Ja, Rainer, natürlich, du bist ja kompetent in all diesen Fragen. Mit 27 das größte Fußballtalent Deutschlands, so hieß es immer, bei Bayern Nationalmannschaft gespielt und mit 27 hört er auf und sagt ein paar Tage später, ich hatte nie Zeit, Fehler zu machen, nie Zeit, erwachsen zu haben. Ich saß in meiner Wohnung, vor der Tür stand ein Mercedes, ich war bekannt in ganz Deutschland, aber ich bin todunglücklich und tritt zurück und hört auf, Fußball zu spielen. Würden Sie Jesus kennen? Ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht, der euch vielleicht überrascht. So eine Woche nach Pfingsten, so mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes in die schönen Sommerwochen. Und dann so ein Text, das passt doch gar nicht. Aber lasst euch mal drauf ein. Ihr kennt ihn vielleicht auch aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Und ich lese ab Vers 60, wer mitlesen möchte. Johannes 6 ab Vers 60. Empört, sagten viele seiner Jünger, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich sowas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger sich über seine Worte empörten. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle 12 erwählt? Soweit mal der Text aus diesem langen Kapitel des Johannesevangeliums. Und ich möchte mit euch heute Morgen vier Punkte so bedenken, vier Aspekte. Ich habe sie jetzt mal nicht auf PowerPoint mitgebracht. Ich glaube, vier kann man sich auch noch so ganz gut merken. Der erste Gedanke, Jesus lädt ein. Jesus ist immer der Einladende. Auch in diesem Kapitel, im Vorfeld dieser Verse, die wir gelesen haben, ist der Vers, den wir letztes Jahr als Jahreslosung hatten. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war die Jahreslosung letztes Jahr. Und sie passt ja auch zu dem Vers, den wir dieses Jahr als Jahreslosung haben. Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mich einlädt. Immer wieder lädt Jesus ein und will keinen hinausstoßen. Das ist das Evangelium. Das betont Johannes. Jesus lädt Kinder ein. Etwas, was wir ja oft in unseren Gemeinden betonen. Und als seine engsten Mitarbeiter einmal dachten, naja, die Kinder, die stören doch nur, ne? Das sind Krachmacher und die nerven manchmal und Jesus braucht jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und sie wollen die Kinder fernhalten von Jesus, da sagt Jesus, Lasst die Kinder und wehret ihn nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf die Kinder und segnete sie. Ich war 6 Jahre alt, als ich mich für Jesus entschieden habe, nicht weit von hier, nur ein paar Meter. Wir waren als Familie in Rehe im Erholungsheim in Urlaub und gingen spazieren hoch zur Fuchskaude. Und mir war das so deutlich vor Augen, auch wenn ich erst 6 Jahre alt war, dass es nicht ausreicht, dass meine Eltern engagierte Christen sind, sondern ich brauche Jesus. Ich muss Ja sagen dazu. Ich habe natürlich noch nicht alles kapiert, aber das tue ich auch heute noch nicht. Von daher ist das nicht so entscheidend. Das Entscheidende habe ich verstanden und habe meinem Papa gebeten, doch mit mir zu beten, dass ich Jesus in meinem Herzen habe. Lasst uns Kinder ernst nehmen und für sie beten, wenn sie zu uns in den Camps kommen und vielleicht ganz kindlich das erste Mal beten. Jesus will nicht, dass wir ihm im Wege stehen. Jesus lädt Zachäus ein, lädt sich bei ihm ein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wertschätzung, Abendessen war ja damals mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme. Das war Wertschätzung, das war Gemeinschaft. Und seine Jünger sagen, hey, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht zu dem Verbrecher gehen, weißt du nicht, wer das ist? Der hat uns betrogen, belogen. Und zu dem gehst du hin? Jesus lädt jeden ein. Er lädt ein, die Angst und Sorgen haben. Können Christen Angst und Sorge haben? Oh ja. Ich glaube, das wissen wir alle. Und Jesus verurteilt uns nicht, wenn wir Sorgen haben, sondern er lädt uns ein, sie abzugeben. Petrus schreibt, werfet eure Sorgen auf ihn. Da steht nicht, gebt sie zaghaft ab, sondern werfet sie weg. Ich habe in meiner Jugendzeit mal Handball gespielt. Da war ich dann der Kreisläufer und Tempo-Gegenläufer sozusagen. Und wenn man dann so mit dem Ball allein aufs Tor zuläuft und in den Kreis springt, ja, da hat man den Ball nicht irgendwie so vorsichtig abgegeben, sondern hat man den mit allem, was man hatte, ins Tor gehauen, meistens. Das war mir immer so ein Bild. Werft eure Sorgen auf ihn. Jesus lädt ein, die Schweres zu tragen haben. Dagmar hat von Pamis Tod am 30. April berichtet. Wie schwer das ist für die Familie und wir als Mitarbeiter. Wir haben mitgekämpft. Viele andere Situationen bei SRS im Moment, die nicht verständlich sind aus unserer Brille. Wo Menschen Schweres tragen. Das 1,5-jährige Kind eines Mitarbeiters mit Leukämie im Krankenhaus und Chemo. Und man leidet mit und versteht es nicht. Und Jesus lädt ein, ich will euch Ruhe geben, die ihr mühselig und beladen seid. Immer wieder lädt Jesus ein, sogar mit seinem letzten Atemzug am Kreuz lädt er den Verbrecher ein und sagt, komm, du wirst mit mir im Paradiese sein. Jesus ist der, der einlädt, auch heute Morgen, der immer wieder zu uns redet, der nicht müde wird, uns einzuladen, egal wo wir gerade stehen. Ich kenne euch jetzt nicht im Einzelnen, weiß nicht, was ihr gerade so durchmacht oder erlebt, ob fröhliches, gutes oder eher schweres, aber Jesus lädt uns ein. Das Zweite, Jesus stößt ab. Es waren ja inzwischen ganz schön viele, die Jesus folgten. Die Beliebtheitskurve und der Bekanntheitsgrad war von Tag zu Tag gestiegen. Auf der Skala der beliebtesten Politiker war er an die Nummer 1 gerückt. Die Zahl seiner Fans war ständig gestiegen. Gerade eben, wenn man den Text nimmt, ein paar Verse vorher, hatte er Tausende von Menschen, allein 5000 Männer, mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Und das Volk war begeistert und sie zogen mit ihm auf die andere Seite des Sees, um noch mehr zu hören und noch mehr zu erleben. Sie waren begeistert von Jesus. Doch dann kam so ein kritischer Punkt in der Geschichte. Jesus spricht immer öfter über Dinge, die so gar nicht ins Konzept passten. Man hatte ja so seine Vorstellung von Jesus, was er tun sollte. Die Befreiung von den Römern, seine engsten Leute hatten schon die Ministerposten aufeinander aufgeteilt. Du wirst Finanzminister und du Umweltminister und du Wirtschaftsminister. Könnt ihr euch selber einteilen. Doch stattdessen spricht Jesus so ganz anders. In diesem Kapitel. Er spricht von seinem Leib, von seinem Blut, das man essen und trinken soll. Er spricht über sein Sterben. Die Luft wird sozusagen holzartig. Und das war zu viel. Das war ja alles ganz nett bis jetzt, aber jetzt geht er zu weit. Das wollen wir doch nicht hören. Und wir lesen, dass viele verärgert sind. Wie heißt es hier im Vers 60? Empört sagten viele, wie kann man das sich anhören? Auf einmal ist Jesus nicht mehr der Einladende. Jetzt ist er plötzlich der Abstoßende. Die Worte, die er sagt, die gefallen mir nicht mehr. Sie sind nicht mehr begeisternd, sie sind erschreckend, abschreckend. Und so kommt es zu einer enormen Absatzbewegung. Vers 66, nach dieser Rede wandten sich viele von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Luther hat das in seiner eigenen Sprache so übersetzt, von dem an gingen viele hinter sich und wandelten fortan nicht mehr mit ihm. Man kann also hinter sich gehen, wenn man mal Luthersprache nimmt, hinter seine eigenen Erfahrungen zurück, vielleicht hinter die Erlebnisse, die man schon mit Jesus gehabt hat, hinter dem, was ich doch schon glauben konnte, hinter die ersten Schritte, die ich im Glauben gegangen bin, hinter das erste Gebet, das ich vielleicht mit Herzklopfen gesprochen habe. Was waren das für Leute, die damals weggingen? Vielleicht solche, die dachten, oh Jesus, der ist echt super drauf. Seine Worte faszinieren mich. Der hat großartige Gedanken. Seine Texte regen mich an zur Meditation. Und so machte man aus Jesus einen Kulturmenschen. Ein Politiker. Der dänische Theologe Kierkegaard sagte einmal, Christus will keine Bewunderer, er will Nachfolger. Musiker, Sportler, Politiker, manchmal auch Prediger haben so ihre Fans, die von einer Veranstaltung zur anderen mitreisen. Und Jesus kannte das auch, das Volk zog immer hinter ihm her und noch eine Predigt und noch ein Wunder. Und dann kommt es zu dieser großen Absatzbewegung. Im Sport kennen wir das ja auch. Ja, so mancher Sportler war nur so lange Idol, wie er für den richtigen Verein spielt. Und mancher Fan wurde vom Fußballfan zum Fußballhasser. Als Dortmund letzte Saison in Köln spielte, wurde Anthony Modest, der Wochen vorher noch für Köln viele Tore geschossen hatte, bei jeder Aktion ausgepfiffen. Warum? Weil er jetzt für Dortmund spielte. Und Jesus erlebt das auch. Es gibt eine von Jesus Wegentwicklung. Und vielleicht gibt es das in unseren Tagen auch. Ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde gerade so ist. Man geht nicht mehr dahin, wo ich doch was von Jesus hören und lernen kann. Es gibt so eine innere Wegentwicklung von Christus. So langsam verdrängen andere Worte seine Worte. Anderes wird wichtiger. Andere Personen wichtiger. Vielleicht, wenn Jesus gerade nicht das ist, was ich erwarte, so wie damals bei den Galiläern. Er soll uns doch aus der Not und Unterdrückung der Römer befreien. Und ich möchte ein glückliches und reiches Leben durch ihn haben. Manchmal wurde ich im Sport von Sportlern gefragt, Hannes, kannst du noch mal mit mir beten? Beim letzten Mal habe ich gewonnen. Dann wird Glaube zum Ritual und Jesus zum Maskottchen. Aber weisen wir nicht zu schnell mit dem Finger auf die Leute damals in Galiläa. Wie ist das mit mir? Vielleicht gibt es da auch so eine innere Wegentwicklung von Jesus, gerade dann, wenn meine Ziele nicht so eintreten, wie ich das gehofft habe. Wenn der Traumjob zum Albtraum wird. Vielleicht dann, wenn aus der erhofften tollen Gemeinde ein Kreis von Christen wurde, an die ich mehr Fragen habe als Antworten. Wenn die Gemeinde mich nicht mehr anspricht, meine Bedürfnisse nicht mehr deckt, dann mache ich das Ganze eben digital und suche mir das, was mir gefällt. Hier war es so, dass begeisterte Menschen Jesus den Rücken drehen und sagen, ich will nicht mehr, ich bin enttäuscht. Jesus stößt ab. Das Dritte, Jesus fragt ehrlich, wollt ihr auch gehen? Jesus spricht seine Jünger an. Und er sieht ja nicht nur das Äußere weggehen, er sieht ja den inneren Zweifel, den Ärger, den Frust dieser Menschen. Aber er reagiert so ganz anders, als ich das tun würde. Wir lesen nichts von dem Vorhaben von Jesus, die Leute aufzuhalten. Wir lesen nichts davon, dass er nochmal versuchen will zu überzeugen, argumentativ. Kein Aufmachen der rhetorischen Trickkiste. Oder kein Zurücknehmen, ich relativiere das nochmal, ja. Lass uns nochmal drüber sprechen, muss ja nicht ganz so krass sein. Er redet nicht wie ein Politiker, der 5% erreichen muss oder ein Vereinsvorsitzender, der mehr Mitglieder will. Nicht wie ein Meister seine Schüler bedrängt, bei ihm zu sein und die Schüler an ihn zu binden. Nein, er will eine ehrliche Antwort. Jesus sieht, dass sie stinksauer sind und er fragt seine engsten Mitarbeiter, was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Ich persönlich glaube, dass das nicht eine rhetorische Frage war. Nicht so eine Frage, ja, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Lasst mich doch alle im Stich, dann geht doch. Ja, so würde ich wahrscheinlich reagieren. Nein, Jesus fragt sie ehrlich. Es ist ihm wichtig, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen. Er gibt Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, schreibt Johannes. So haben wir übrigens einen Bibelvers, der mir in meiner Teenagerzeit, kleiner Ausflug in meine Jugend, der mich veranlasst hat, jeden Abend für folgendes Problem zu beten. Ich war extremst jähzornig. Kennt ihr das? Wenn mein Bruder, der war etwas stärker, war ein Pflegekind in unserer Familie, war genauso alt wie ich, der war aber größer und stärker, ich war klein und schmächtig, ja, ich durfte auch bei Wind nie raus, da fiel ich immer um. So, und der war kräftig, aber der hatte so eine Eigenschaft, der konnte mich ärgern und reizen, und wenn er einen bestimmten Punkt erreicht hatte, dann Gnade ihm Gott, dann bekam ich auf einmal Bärenkräfte und dann hatte ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe den einmal durch eine geschlossene Scheibe geschmissen. Einmal habe ich eine Tür aus den Angeln gehoben, ihm auf den Kopf gehauen. Und das war mir so schwer und eine so große Not, dass ich wirklich Angst hatte, ich könnte in so einer Phase, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe, auch einen Menschen töten. Und ich habe jeden Abend dafür gebetet, dass Jesus mich von diesem Jähzorn befreit. Und ich glaube, sagen zu können, zu seiner Ehre, dass er das getan hat. Es ist nur noch zweimal vorgekommen. In meiner Ehe, einmal ist Porzellan kaputt gegangen, also ich habe Judith nicht geschlagen, aber Porzellan ist kaputt gegangen und einmal ein Besenstiel. Aber es war in den 41 Jahren Ehe nur zweimal, dass ich sag mal, ausgerastet bin. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus lässt seinen Jüngern die Freiheit, so wie am Anfang, als er sie berufen hat. Da hat er sie auch gefragt, als sie mit ihm gehen wollen, sagt, überlegt euch das gut. Ich habe kein Apartment, keine Wohnung, keine Villa. Ich habe auch keine Kreditkarte, wo ihr jeden Abend einkaufen könnt. Ich weiß morgens nicht, wo wir abends schlafen werden. Überlegt euch das, ob ihr mit mir wollt. Und so auch jetzt, nach den ersten Erfahrungen und Erlebnissen mit ihm. Wollt ihr noch dabei sein? Überlegt es euch. Ich halte euch nicht. Die Frage macht mich nachdenklich. Es geht bei Jesus nicht um eine Idee, eine Lebensweise, es geht um das Leben selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er an anderer Stelle. Was ist mit mir? Will ich bei Jesus bleiben? Wie verhalte ich mich? Beim Beten in der Öffentlichkeit, im Restaurant, schnell noch so ein Gebet, das möglichst keiner mitkriegt? Wie stehen wir zu Jesus, wenn das in unserem Umfeld eben nicht mehr cool ist, wenn es eher peinlich ist? Wenn es vielleicht sogar gefährlich wird für Beziehungen am Arbeitsplatz oder wo auch immer, für meinen Beruf. Jesus fragt seine Leute ehrlich und er fragt mich und dich, was mit dir? Bist du nur noch aus Tradition bei mir oder willst du mit mir leben? Und dann kommt der vierte Punkt. Petrus fragt zurück. Petrus antwortet Jesus auf seine Frage mit einer Gegenfrage. Ja, wohin sollten wir denn gehen? Und beantwortet sie eigentlich selbst damit. Es gibt doch gar keine Alternative. Petrus war ja so ein ganz heißer Typ, der für Jesus durchs Feuer gehen wollte. Und als Jesus so die ersten Andeutungen macht, dass er sterben wird, gefangen genommen werden wird, und Petrus sagt, nee, das wird nicht passieren, ich bin ja auch noch da. Ich hau schon dazwischen. Hat er ja auch gemacht. Und Petrus sagt, wohin sollten wir denn gehen? Er kann die Frage fast nicht ertragen. Er macht sich zum Sprecher der Mitarbeiterschaft und sagt, du hast doch Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir sonst gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus. Zu wem sonst sollten wir denn hingehen? Für Petrus scheint klar, wenn ich von Jesus weggehe, dann doch nur zu jemand anderem, der noch besser ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, sagt er. Es müsste ein zielgerichtetes Weggehen sein, zu jemand anderem hin, nicht ein enttäuschtes Weggehen. Aber wer sollte das sein? Wer anders als Jesus könnte mir ein Leben versprechen, das in Ewigkeit gilt? Von wo und von wem würde ich mein Leben denn gestalten lassen, wenn nicht durch Jesus Christus? Was bliebe von meinem Leben übrig, wenn er nicht mehr wäre, ist die Frage an mich. Von wem möchte ich mich denn leiten lassen in Fragen, die ich habe in Ehe, Familie, Beruf, Erziehung und so weiter? Gerade zum Thema Familien gibt es ja heute leider so viele falsche Ratgeber in unseren Gesellschaften und wie man sich Familie und Ehe vorstellt. Was hätte ich an seiner Stelle? Die Frage habe ich mir gestellt. Wir haben geglaubt, sagt Petrus, und erkannt, dass du bist der Christus. Ich finde das interessant, dass Petrus nicht sagt, hey Jesus, wir erleben so viel mit dir. Wir wären doch blöd, wenn wir weggehen würden. Es ist doch immer spannend, ist doch immer was los. Da spuckst du auf die Erde und Blinde werden sehend und so weiter und so weiter. Am helllichten Tag das Netz ins Wasser schmeißen und dann kommen ganz viele Fische, die wir nachts nicht gefangen haben. 10.000 Menschen werden satt durch 5 Brote, 2 Fische. Wohin sollten wir denn sonst gehen und sowas erleben? Da ist doch immer was los. Das sagt Petrus nicht. Petrus antwortet auch nicht mit dem Auftrag. Das scheint mir auch manchmal so ein Argument zu sein für uns Christen. Naja, es gibt ja noch so viel zu tun, da machen wir es halt. Wenn wir jetzt als Gemeinde auch noch schließen, was ist denn dann los im Dorf? Dann wird ja überhaupt nichts mehr irgendwie geistlich gemacht. Also machen wir es halt. Quälen wir uns halt durch unsere Programme. Nein, Petrus sagt nicht, es ist noch so viel zu tun, du brauchst uns doch noch. Nein, Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Für Petrus ist Jesus nicht der Wunderheiler, der Rabbi mit der großen Trickkiste, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet er dir? Fritz Schwarz, ein Theologe unserer Zeit, hat einmal formuliert, und das finde ich eine klasse Formulierung. Christ ist einer, für den Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Jesus ist einer, der konkurrenzlos wichtig ist. Was ist für mich wichtig? Wer könnte Jesus in meinem Leben Konkurrenz machen? Da gibt es so manche Themen. Zum Beispiel ein Fußballspiel mit Bayern München. Was ist wichtiger als er? Was beeindruckt mich mehr als Jesus? Vielleicht irgendein christlicher Sänger oder ein toller Prediger? Was wäre, wenn ich Christus nicht hätte? Oder wenn du ihn noch nicht kennst, was hast du an seiner Stelle, ist die Frage. Bei einer Tagung junger Menschen, einige Christen dabei, aber viele Nicht-Christen, da stand ein Mann auf und fragt, er war nicht Christ, und fragt, ja, wer ist denn eigentlich Christ? Was bedeutet das denn? Und viele Antworten sagten ihm nichts. Manche Antworten waren so fromm, dass man sie fast nicht hören konnte. Und dann stand eine junge Lehrerin auf, beziehungsweise sie wollte Lehrerin werden, sie war noch Volontärin, schüchtern, ohne Erfahrung im öffentlichen Reden, rhetorisch nicht so gut drauf. Sie stotterte, musste nochmal von vorne anfangen. Und dann sagte sie, ein Christ ist ein Mensch, der sich sein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen kann. Das hat dieser andere Mann verstanden. Das hat ihm entscheidend weitergeholfen. Diese junge Frau sagte nicht, Christ ist jemand, der keine Fragen mehr hat. Christ ist jemand, der keine Zweifel mehr hat. Christ ist jemand, der mit allem einverstanden ist, was in der Gemeinde ist. Oder sonstige Antworten. Das hat sie alles nicht gesagt. Ein Christ ist ein Mensch, der sich sein Leben ohne Jesus Christus nicht mehr vorstellen kann. Ein Christ, der sich seine Schuldfrage nicht mehr ohne Jesus vorstellen kann. Ich fand das interessant, jetzt bei einer Sendung Aktenzeichen XY, ist jetzt nicht so meine Standardsendung. Und da wurde ein Psychologe gefragt, da gibt es ja manchmal diese sogenannten Cold Cases, also Fälle, die schon 20, 30, 40 Jahre zurück sind, die aber nochmal aufgearbeitet werden. Und da wurde der Psychologe gefragt, was versprechen Sie sich davon, wenn Sie nach 30, 40 Jahren noch irgendeinen Mörder überführen können? Und dann sagte, Sie glauben gar nicht, wie manchmal solche Menschen, die eine schlimme Tat getan haben, die schon lange zurück ist, froh sind, wenn sie endlich geschnappt werden. Dass endlich diese Schuldfrage vor Gericht behandelt wird und sie ihre Strafe absitzen können. Das fand ich hochinteressant. Wie gehen Menschen mit Schuld um? Wie kann ich sie ohne Jesus lösen? Die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Dagmar hat es gesagt, wie sehr Jan uns beeindruckt hat, dieses Authentische auch bei der Trauerfeier. Es wurde viel geweint, aber ich habe noch nie eine solche Trauerfeier erlebt, wo diese Hoffnung spürbarer war als in dieser Stunde in der Kirche. Eine solche Überzeugung, Pame ist bei Jesus, der geht's gut. Und wir werden auch mal bei ihm sein. Einer, der sich seine schwere Krankheit vielleicht nicht vorstellen kann ohne Jesus. Ich habe das ja selber erlebt vor einigen Jahren. War viele Wochen im Krankenhaus und es war ja auch sehr schwierig und ernst. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie können Menschen das durchleben ohne diese Hoffnung? Ohne Jesus an der Seite. Jesus lädt uns heute auch noch einmal ein. Vielleicht den, der schon seit vielen Jahren in die Gemeinde kommt, der schon so viel weiß, wie beim Nikodemus, der auch so viel wusste als Lehrer und dem Jesus sagt, du musst einfach von vorne anfangen. Du musst nochmal von neuem geboren werden. Oder einem Nathanael, der skeptisch war, was kann denn da aus Nazareth Gutes kommen? Und Jesus sagt, komm und sieh, erlebe es doch einfach. Oder der am Teich von Bethesda so sehr wartete, dass er auch mal ins Wasser kam und es nie geschafft hat, nach so vielen Jahren, ich glaube 38 Jahre, und dann fragt Jesus ihn, willst du gesund werden? Was für eine bescheuerte Frage. Einer, der so lange krank ist, zu fragen, willst du gesund werden? Aber Jesus wollte doch mehr als einfach nur, willst du wieder laufen können? Willst du ganzheitlich gesund sein? Willst du mit mir leben? Vielleicht lädt er den ein, der schon dem länger der Durchblick fehlte und nun die Chance zum Sehen hat. Und so weiter und so weiter. Jesus lädt uns ein, immer wieder neu. Manche stößt er ab in unserer Zeit. Und die Frage ist, wer ist Jesus für mich? Und wer ist er für dich? Und ich wünsche mir, dass es auch nach über 50 Jahren Leben mit Jesus nicht einer ist, naja, der gehört halt dazu, ist halt so geworden in meinem Leben und dann bin ich halt Christ, sondern der mich jeden Tag neu begeistert, weil er Worte des ewigen Lebens hat. Worte, die tiefer gehen, als irgendein anderer aussprechen könnte und die bis in Ewigkeit bleiben. Wir lesen ja im Hebräerbrief das bekannte Wort, dass er uns eben nicht nur Anfänger, auch Vollender unseres Glaubens ist und dieses Bild von der Laufbahn. Und ich stelle mir das immer so, vielleicht habe ich es hier auch schon mal gesagt, aber das ist mir dann auch egal. Ich stelle mir das so naiv vor, wenn meine Zeit gekommen ist, dass Jesus mich nach Hause holt, dass ich vor Gott stehe und Jesus an meiner Seite steht und sagt, boah, den Hannes, den kannst du reinlassen, der ist perfekt, der ist super, den kenne ich. Den kenne ich nicht nur vom Besuch, bei dem habe ich gewohnt. Nicht nur ein Wochenende, 55 Jahre. Den kenne ich, der ist perfekt, den kannst du reinlassen. Nicht, weil ich perfekt wäre, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles gemacht habe in meinem Leben, was nicht gut war. Sondern weil Jesus mich perfekt macht. 2. Korinther 5, und damit möchte ich schließen, wo Paulus sagt, der keine Sünde kannte, dieser Jesus, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist ja mehr als Sünde tragen, das sagen wir ja manchmal so, Jesus hat unsere Sünde getragen. Nein, er wurde zur Sünde gemacht. Ein heiliger Gott wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Eine komplette Veränderung, neue Menschen, neue Kreatur, sagt Paulus an der Stelle. Und deswegen dürfen wir uns auf das freuen, was vor uns liegt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass Jesus der ist, der er für Petrus war. Du hast Worte des ewigen Lebens. Zu dir möchte ich nicht nur einmal gekommen sein, bei dir möchte ich jeden Tag bleiben. Amen. Lasst uns beten, wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du bist, wer du bist, der du gestern warst und heute bist und morgen sein wirst in Ewigkeit, so wie wir es hier an der Tafel, an der Wand sehen. Du sprichst es uns zu. Und deine Worte verändern Leben. Deine Worte schaffen neues Leben. Das durften wir erfahren und dafür möchten wir dir danken an diesem Morgen. Und wir möchten dich so sehr bitten, dass uns nichts in dieser Welt abhalten kann, mit dir eng leben zu wollen. Dass nichts dir Konkurrenz machen kann. Und dass du für uns jeden Tag neu der bist, der ewiges Leben schenkt. und der Worte schenkt, die auch in unserem Alltag Gültigkeit haben, die trösten, die helfen, die ermutigen, die heilen, die aufbauen, die verändern. Danke, dass du uns einlädst, jeden Tag neu mit dir zu leben und dass du uns nicht, dass du nicht müde wirst, uns aufzurichten, uns deine Hand zu reichen, auch da, wo wir schuldig geworden sind. Wo wir uns von dir entfernt haben, kommst du uns nah. Dafür möchte ich dir von Herzen danken. In Jesu Namen. Amen.